Guten Morgen. In Paris berichtet die Polizei von schweren Ausschreitungen. Die Feuerwehr pumpt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz viele Keller leer. Das Wetter, heute Wolkensonne und teils heftige Gewitter, maximal 20 bis 29 Grad. In der Nacht des Champions League-Siegs von Paris Saint-Germain ist es in der französischen Hauptstadt zu Krawallen gekommen. Laut Polizei wurden knapp 300 Menschen festgenommen. Petra Muhr aus unserer Nachrichtenredaktion mit einem Überblick.
Randalierer haben nach französischen Medienberichten Geschäfte geplündert, Fensterscheiben eingeschlagen und Autos angezündet. Zu den Ausschreitungen kam es demnach vor allem auf den Champs-Élysées und in der Nähe des Prinzenparks, dort wo sich zehntausende Fußballfans zum Public Viewing versammelt hatten. Die Einsatzkräfte sind teils mit Feuerwerkskörpern beschossen worden und dann mit Tränengas gegen Randalierer vorgegangen. Frankreichs Innenminister Retailleau hat bei Ex von Barbaren geschrieben, sein Respekt gelte denjenigen, die den Sieg gegen Inter Mailand friedlich gefeiert hätten.
Die Bundesregierung plant einen Steueranreiz für den Kauf betrieblich genutzter E-Autos. Laut Gesetzentwurf sollen Betriebe beim Kauf eines reinen Elektroautos den Kaufpreis über 5 Jahre komplett absetzen können. Die Sonderregelung soll zwischen Juli dieses Jahres und Dezember 2027 gelten. In Russland sind in der Grenzregion zur Ukraine 2 Brücken eingestürzt. Bei einem der Vorfälle in der Region Bryansk sind mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen, weil Brückentrümmer einen darunter fahrenden Zug zum Entgleisen gebracht haben. Etwa 70 Menschen wurden verletzt. Örtliche Medien berichten, es sei eine Explosion zu hören gewesen. Eine weitere Brücke ist in der russischen Grenzregion Kursk eingestürzt, als ein Güterzug darüber gefahren ist. In Polen wird heute in einer Stichwahl ein neuer Präsident bestimmt. Dabei zeichnet sich laut den letzten Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Pro-Europäer Trzaskowski und dem Rechtsnationalisten Narodzki ab. Bei den in Deutschland lebenden Polen ist das Interesse deutlich größer als bei der letzten Präsidentschaftswahl vor 5 Jahren. Diesmal hätten sich 115.000 polnische Staatsbürger für die Stimmabgabe registrieren lassen, berichten die Funke-Medien. Das entspricht einem Plus von rund 45.000 Wählern. Gewitter und starker Regen haben in Teilen Deutschlands zu vielen Feuerwehreinsätzen geführt. Alleine in der Region Trier mussten die Einsatzkräfte in kürzester Zeit mehr als 40 Mal ausrücken, vor allem wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume. In Idar-Oberstein schlug ein Blitz in ein Haus ein. Die Bewohnerin kam mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus. In Baden-Württemberg waren vor allem die Kreise Neckar-Odenwald, Rhein-Neckar und Karlsruhe betroffen. In Ulm ist das Konzert der Bundeswehr-Big Band mit Max Mutzke kurzfristig abgesagt worden. Die Zeit, es ist 8.03 Uhr.
SWR 1, Verkehrsservice.
Und da gibt's im Moment nur eine Meldung, und zwar auf der A61 Ludwigshafen Richtung Koblenz zwischen Laudert und Pfalzfeld liegt ein totes Tier auf der linken Spur. Fahren Sie vorsichtig, kommen Sie gut an.
SWR 1, Wetter.
Heute Vormittag noch mit einigen Wolken, ab und zu etwas Regen. Tagsüber bleibt es zwar bewölkt, aber eher trocken, aber am späten Nachmittag und am Abend, dann gibt's wieder neue Schauer und Gewitter und die können auch wieder kräftig werden. Dazu wird's heute warm, zwischen 20 Grad im Westerwald und bis 29 Grad am Oberrhein. Und so startet morgen die neue Woche. Am Montag in Rheinland-Pfalz freundlich, in Baden-Württemberg eher nass und bis 24 Grad, Dienstag und Mittwoch weiter wechselhaft und mit Regen und Gewittern.
SWR 1, der Sonntagmorgen mit Vanja Weingart.
Einen schönen guten Morgen. Viele Menschen fühlen sich einsam und trauen sich nicht darüber zu sprechen. Wie das aber helfen kann, das ist gleich unser Thema hier in SWR 1 Sonntagmorgen.
Shape up.
SWR1 Verkehrsservice, Vorsicht auf der A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Horb und Rottenburg liegt ein Metallrohr auf der linken Spur. Sie hören SWR1 Sonntagmorgen. Gemeinsam aus der Einsamkeit, das ist Motto einer Aktionswoche, die heute endet. Das Bundesfamilienministerium, das hatte dazu aufgerufen. Es gab Aktionen in ganz Deutschland und Ziel war es, Menschen zusammenzubringen, über das Thema Einsamkeit zu sprechen und über Hilfsangebote zu informieren. Und die richten sich an Menschen in jedem Alter. Denn es sind zwar am häufigsten ältere Menschen, die sich einsam fühlen, aber auch Jugendliche und junge Erwachsene sind betroffen. SWR1-Reporterin Daniela Diehl hat eine junge Frau getroffen, die sich traut, über ihre Einsamkeit zu sprechen, allerdings anonym und mit geändertem Namen.
Ich bin einsam in dem Sinne, dass ich mich nicht oft mit Leuten treffe und nicht so viel Vertrauen zu meiner Familie habe und deswegen von meiner Familie und oft auch von meinen Freunden mich abschotte.
Mika ist 17 Jahre alt. Auf der Arbeit ist sie von vielen Menschen umgeben und sie wohnt noch bei ihrer Familie. Trotzdem fühlt sie sich einsam, weil sie sich von niemandem verstanden, wirklich gesehen fühlt. Das sei bei vielen Jugendlichen so, erzählt Lisa. Sie berät unter 25-Jährige, denen es schlecht geht, per Mail bei der Suizidberatung der Caritas. Die Einsamkeit von jüngeren Menschen sei ganz anders als die von Älteren.
Bei Jugendlichen ist es oft so, die sind sozial total eingebunden, einfach durch das, dass die noch ein... Ja, die Peer Group ist wichtig, die haben Freunde, die sind in Ausbildung, Schule, Studium. Die sind eben nicht sozial einsam, sondern in der Hinsicht einsam, dass sie sich keinem öffnen können, sie können sich keinem anvertrauen und sie fühlen sich unverstanden.
Laut einer aktuellen Studie fühlt sich knapp die Hälfte aller jungen Erwachsenen zwischen 16 und 30 Jahren einsam. Mika fühlt sich seit 5 Jahren so, da ging es gerade los mit Corona. Für viele Jugendliche ist die Pandemie noch nicht abgeschlossen, meint auch Anne Brotbeck. Die Sozialberaterin der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart geht einmal die Woche in Schulen, um mit Klassen über mentale Gesundheit zu sprechen.
Den vielen Jahre, in denen sie Freundschaften knüpfen konnten, verschiedene Erfahrungen gemacht haben oder hätten machen können. Und viele Jugendlichen leiden da nach wie vor drunter. Vor allem darunter, dass ja die Gesellschaft normal weitermacht wie davor.
Ein paar Freunde hat Mika noch, doch die sieht sie nur alle 1-2 Monate. Ihre Tage füllt sie mit ihrer Arbeit und dem Handy, 6 Stunden im Schnitt täglich.
Häufig versuche ich es weniger zu machen, weil es echt nicht gut tut. Meistens ist es aber auch eine sehr starke Ablenkung von der Situation, wo ich gerade drin bin. Und es hilft für einen kurzen Moment, aber auf lange Sicht ist es einfach nur Zeitverschwendung.
Einsamkeit ist immer noch ein Tabuthema, sagen Experten. Die Betroffenen ziehen sich zurück, dadurch sieht man nicht, wie vielen es schlecht geht. Doch unbemerkte Einsamkeit sei sehr gefährlich, so Lisa.
Bis dahin, dass man das Gefühl hat, man ist nichts wert, weniger wert, alle sind besser dran, wenn man selber nicht mehr da ist und man ja dadurch anderen den Ballast nimmt und sich dann im schlimmsten Fall suizidiert.
Genau das versucht Lisa mit der Mailberatung zu verhindern. Mit jemandem über seine Gefühle reden zu können, würde immer helfen. Auch Mika redet mit Sozialarbeiterinnen. Sie will sich jetzt bei einem Schachclub anmelden. Ihre Hoffnung, vielleicht dort Freunde zu finden.
Und speziell für junge Menschen in der Krise gibt es diese Hilfe. Die Caritas bietet eine Online-Beratung an, anonym und durch speziell geschulte Gleichaltrige. Infos unter www.u25-deutschland.de. Sie hören SWR1 Sonntagmorgen. Es ist gleich 7:45.
I'm still standing.
Morgen bei SWR1 Sonntagmorgen. KI, künstliche Intelligenz, lernende Programme schreiben Gedichte, unterstützen uns im Auto oder in der Medizin. Immer mehr davon finden wir überall im Alltag. Aber was bringt KI langfristig? Mehr Chancen oder mehr Risiken? Da wird oft schwarz-weiß gemalt. Da ist dann die Rede von der Apokalypse durch KI, also dem Weltuntergang. oder vom Paradies, in dem die künstliche Intelligenz für uns alle Probleme löst. Das zeigt, es steckt eine Menge Religion in KI. Manche Bosse großer Tech-Konzerne, die geben sich sogar als Propheten, die beides voraussehen, Heil und Verderben durch künstliche Intelligenz. Warum das so ist, dieser Frage ist Mark Kleber nachgegangen.
Peter Thiel ist Tech-Investor, Milliardär und bekennender Christ. Im Oktober 2024 spricht er in einem Interview über die apokalyptische Dimension von Technologien wie künstlicher Intelligenz. Thiel sieht die Gefahr eines Weltuntergangs, des biblischen Armageddons.
Something like Armageddon.
Auch Elon Musk gehört zu den Mahnern. Vor 3 Jahren forderte er mit anderen in einem offenen Brief, die Entwicklung von KI vorübergehend auszusetzen. Wegen ihrer Gefahren.
KI-Systeme auf einer Stufe mit menschlicher Intelligenz können tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit darstellen.
Trotzdem hat auch Musk die Entwicklung von künstlicher Intelligenz mit Milliardenbeträgen weiter vorangetrieben. Wie passt das zusammen?
In der Religionsgeschichte würden wir sagen Mission oder Bekehrung. Und jetzt sagen wir, das ist Marketing. Es stellt die Macht, die Überlegenheit der künstlichen Intelligenz heraus.
Inken Prohl ist Religionswissenschaftlerin an der Universität Heidelberg. Ihr Spezialgebiet Religion und KI.
Was kann ich denn Besseres sagen über die Macht der KI, als apokalyptische Visionen zu entwickeln?
Oder die Heilsvorstellung, ja, das kennen wir auch aus den Religionen. Und so funktioniert das auch mit diesen Prophezeiungen der Tech-Giganten, dass die KI nicht hinterfragt wird.
Wir glauben daran, dass jeder reich wird, alles billig und alles im Überfluss vorhanden ist,
schwärmt der Tech-Milliardär Mark Andreessen in einem sogenannten Manifest für Techno-Optimismus. Im Internet wurden seine Glaubenssätze schon mit der Bibel für eine neue Sekte verglichen. Der Philosoph Christian Uhle nennt diesen Glauben an KI einen Technofix.
Das ist die Erzählung, dass wir die Krisen und Probleme unserer Zeit, dass wir daraus erlöst werden durch eine neue Technologie und wir ansonsten nicht viel ändern müssen. Und das ist eben etwas, was man auch als Technofix bezeichnet und was aber eigentlich quasi nie funktioniert.
Und wie sollte man damit umgehen? Beth Singler forscht in der Schweiz zu den Verbindungen zwischen Religion und KI. Die Britin plädiert dafür, nicht den großen religiös gefärbten Erzählungen zu folgen, sondern genauer hinzuschauen.
I think we're actually blinded by focusing on that from the actual mini apocalypses.
Wenn wir uns darauf einlassen, macht uns das blind für die Mini-Apokalypsen von heute. Wenn jemand nicht in ein Land einreisen darf, weil ein Algorithmus sagt, der hat was auf Social Media gepostet. Oder wenn man keine Hypothek bekommt wegen früherer Schulden. Unser Leben wird jetzt schon täglich von KI verändert.
Religion als Marketing für künstliche Intelligenz. Mehr dazu finden Sie auch in der ARD Audiothek. Mein Gott KI, so heißt das Feature aus der Reihe SWR Kultur Glauben.
Vorrei, oh,
passioni tu e le mie, è quasi un gioco, sai, mescolare sogni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai.
1 Verkehrsservice.
Und da haben wir im Moment keine Meldungen. Gute Fahrt.
SWR 1, der Sonntagmorgen mit Vanja Weingart.
Einen schönen guten Morgen. UNESCO-Weltkulturerbe. Diesen Titel bekommen nur ganz besondere Orte, die einzigartig sind und für kommende Generationen bewahrt werden sollen. Einen davon in Speyer, den lernen Sie gleich kennen, hier in SWR 1.
And if you're through to call you leg. I'd surely buy you a Cadillac. Whatever you need, any time of the day or night. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take.
Morgen bei SWR 1 Sonntagmorgen. Die Stadt Speyer hat zwei UNESCO-Weltkulturerbestätten, den Kaiserdom, der trägt den Titel seit 1981, und 2021 ist das Judenhofmuseum hinzugekommen. Es ist Teil des jüdischen Erbes der Schumstädte Speyer, Worms und Mainz. Touristen aus aller Welt kommen nach Speyer, um sich das Zentrum des mittelalterlichen jüdischen Viertels anzuschauen. SWR 1 Reporter Martin Gärtner berichtet von dort.
Das Museum in der kleinen Pfaffengasse, ganz in der Nähe des Speyerer Doms, sieht von außen klein und unscheinbar aus. Durch eine schmale Hofeinfahrt gelangt man ins Innere. Wenn man in den großen Hof tritt, in dem Dutzende Rosen in bunten Farben blühen, ist man überwältigt. Meterhohe Sandsteinmauern, die rund 1000 Jahre alt sind, erinnern an die mittelalterliche Judengemeinde.
Auf der rechten Seite hier die Männersynagoge, auf der linken Seite mit den helleren Steinen die Frauenschule, die auch einen eigenen Betraum hatten, der eine Verbindung hat zur Männersynagoge.
Matthias Nowak macht Führungen im Judenhofmuseum, das 2010 eröffnet worden war. Besondere Attraktion ist die Mikwe, das Tauchbad für die rituelle Reinigung der Juden.
Diese Anlage zählt zu den größten und bedeutendsten Mikwen in Mitteleuropa, ist noch im Originalzustand erhalten, ist in der Tat ein Ereignis.
Über viele Sandsteinstufen geht es hinab in die Tiefe. Das steinerne Tauchbecken liegt rund 10 Meter unter der Erdoberfläche.
Das ist hier der Grundwasserspiegel. Das Prinzip im Mittelalter war, dass dieses Wasser rein sein musste. Und deswegen hat man bis zum Grundwasserspiegel gegraben. Der Wasserpegel verändert sich natürlich, je nachdem, wie hoch der Grundwasserspiegel steht.
Die Besucher sind beeindruckt.
Es ist tatsächlich noch alles intakt. So wie die Juden dieses genutzt haben in diesem großen Becken, sehr interessant. Es ist ein bisschen beschwerlich, da runterzukommen, aber ist alles noch original erhalten.
Die Ernennung zum Welterbe hat das Judenhofmuseum in Speyer international bekannt gemacht. Vor allem Passagiere der Kreuzfahrtschiffe, die am Rheinufer in Speyer anlegen, besuchen die kleine Pfaffengasse, berichtet Matthias Nowak.
Wir haben alleine aus diesen Kreuzfahrtschiffen etwa 100.000 Besucher im Jahr. Davon ist die überwiegende Zahl amerikanisch. Und die wiederum haben sehr viele jüdische Wurzeln. Und für die ist natürlich dieses Areal ein Anziehungspunkt, den sie unbedingt sehen wollen.
Nicht mit dem Schiff, sondern mit dem Auto ist Solange Carabin aus dem südpfälzischen Bellheim ins Judenhofmuseum gekommen.
War ganz interessant. Ich bin auch das erste Mal hier. Alles genau angeschaut. Wir haben die Videos angeguckt. Sehr gut erklärt alles. Von daher war es sehr interessant. Und jetzt wollen wir noch in die neue Synagoge gehen.
Das Judenhofmuseum in Speyer, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Schumstetten. Was dieser Titel für die Orte jüdischer Kultur in Speyer, Worms und Mainz bedeutet, darüber sprechen wir gleich hier in SWR1 Sonntagmorgen.
Place. If only I could, I'd make this world a better place.
SWR1 Sonntagmorgen, 8.49 Uhr ist es. Schönen guten Morgen. Vermitteln, verbinden, begeistern, das ist das Motto des 20. UNESCO-Welterbe-Kulturtages in Deutschland. Und der ist heute, am 1. Juni. Und seit 4 Jahren gehören die Schumstätten zum UNESCO-Weltkulturerbe, Gemeindezentren, Friedhöfe, Monumente, Orte der jüdischen Geschichte in Rheinland-Pfalz. Schum, das ist zusammengesetzt aus dem mittelalterlichen hebräischen Namen für Speyer, Worms und Mainz. Wie wichtig ist der Weltkulturerbetitel für diese Orte? Darüber habe ich mit Birgit Kieter gesprochen, Welterbe-Koordinatorin der Schumstätten. Frau Kieter, was ist das Besondere an den Schumstätten?
Schum ist ganz besonders. Schum sind 1000 Jahre lebendige jüdische Geschichte in Deutschland. Das ist das erste jüdische Welterbe in Deutschland. Ganz viele jüdische Besucher kommen zu uns, aber auch ganz viele andere Besucher, die sich eben für jüdische Kultur und das jüdische Leben interessieren. Und in der Hoffnung, dass immer mehr Menschen zu uns kommen und die jüdische Kultur auch über Schum kennenlernen, stehen wir bereit zu vermitteln und zu verbinden.
Wer kommt denn vor allem? Sind das eher Schulklassen? Sind das eher Privatpersonen?
Sehr unterschiedlich. Wir haben jetzt gerade im letzten Jahr so eine ganz, ganz, ganz kleine Besuchendenbefragung gemacht in allen 3 Städten. Das hat gezeigt, dass wirklich wahnsinnig unterschiedliche Menschen zu uns kommen. Aber der Hauptanteil sind tatsächlich die älteren, kulturinteressierten Städtetouristen und dabei dann auf das jüdische Welterbe stoßen und auch zu uns kommen.
Es geht ja auch um die Pflege dieser Schumstätten. Es gibt auch einige Orte, die noch nicht zugänglich sind. Was passiert da?
Es ist nicht immer alles zugänglich und es ist tatsächlich auch deswegen aufwendig in der Pflege, weil wir auch sehr unterschiedliche Altersstufen für die einzelnen Komponenten haben. In Mainz wird im Moment Standsicherheit der Grabsteine wird gesichert. Dazu gehört auch die Sicherung der Inschriften. In Worms sind wir dabei, die Synagoge, die ein Klimaopfer ist, eben auch nachhaltig zu sichern, sodass wir sie vollständig wieder zugänglich machen können. In Speyer sind wir auch dabei. Das ist eine offene Ruinen. Offene Ruinen haben immer etwas mehr Pflegebedürftigkeit als ein geschlossenes Gebäude. Und so sind wir immer am Arbeiten und es gibt immer was zu tun, was Schutz und Erhalt im Welterbe anbelangt.
Weltkulturerbe, das bedeutet natürlich Aufmerksamkeit, das bedeutet natürlich auch Geld. Was ist das Wichtigste an diesem Titel?
Das Wichtigste eigentlich am Titel ist, dass wir jetzt ein Erbe der ganzen Menschheit sind. Damit sind wir eine große Verpflichtung eingegangen, aber es ist eben auch eine große Ehre, anerkannt zu werden als wichtiges Erbe für jeden Menschen auf der ganzen Welt.
Jüdische Geschichte hat in Deutschland eine besondere Bedeutung. Was heißen die Schumstätten für den interkulturellen Dialog?
Die Schumstätten bedeuten für den interkulturellen Dialog tatsächlich sehr viel. Wir versuchen, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Wir versuchen, die jüdische Kultur nach außen zu tragen, zu vermitteln, zu erklären, was jüdische Kultur in Deutschland eigentlich bedeutet, aber nicht nur in Deutschland und nicht nur in Schum, sondern eigentlich weltweit bedeutet. Wir hoffen, dass wir über Schum die jüdische Kultur anderen Leuten vermitteln können und damit auch den kulturellen Beitrag, den jüdische Menschen in Deutschland seit mindestens 1700 Jahren leisten. Schum ist zwar nicht 1700 Jahre, sondern nur 1000 Jahre, aber trotzdem haben die Menschen in Schum einen wichtigen Beitrag für die kulturelle Entwicklung hier geleistet. Ein kurzes Beispiel aktuell. Ich habe gerade ein Schülerprojekt mit einer Schulklasse aus Bingen und dem IB Südwest zusammen, wo wir eben über Eugen Salomon geforscht haben gemeinsam. Und dabei haben wir natürlich dann auch die Schüler aus Bingen mit jüdischen Schülerinnen aus Mainz zusammengebracht, so dass wir hier auch einen Dialog geführt haben. Wir waren in der neuen Synagoge in Mainz, die haben den Rabbi kennengelernt und waren ganz begeistert, wie jüdisches Leben hier funktioniert, waren in manchen Teilen aber auch tatsächlich erschrocken darüber, wie sehr sich jüdische Menschen in Deutschland nach wie vor zurücknehmen müssen und wie wenig sie ihren Glauben nach außen hin tragen können. Und wenn wir solche Dinge zeigen können, hoffe ich, dass wir nachhaltig auch dazu kommen, dass jeder in Deutschland seinen Glauben so ausleben darf, wie er das möchte.
Diesen Weltkulturerbetitel, den gibt es ja für Dinge, die wirklich Schätze der Menschheit sind, die für künftige Generationen erhalten bleiben sollen. Glauben Sie, das kann gelingen?
Ich glaube, ja, wenn wir alle daran arbeiten, dann kann das schon gelingen. Es gibt immer wieder Orte. Heute ist ja nicht nur Krieg in anderen Regionen, so wie wir das jetzt momentan in der Ukraine auch erleben. Nicht nur der Krieg ist ein großes Risiko für das Welterbe, auch der Klimawandel ist ein großes Risiko für das Welterbe. Aber wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, dann glaube ich schon, dass es gelingt, diesen Schatz der Menschheit, den das Weltkulturerbe bedeutet, auch zu erhalten.
Sagt Birgit Kieter, Geschäftsführerin des Schumstädte-Vereins. Und dieses Gespräch und noch viele Infos über Weltkulturerbe im Südwesten finden Sie auf unserer Internetseite SWR1 Sonntagmorgen. SWR Verkehrsservice, Vorsicht auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Freiburg Süd und Freiburg Mitte, eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. It's gonna be a bright, bright, bright
SWR1 Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Susanne Kimmel. Guten Morgen. Die Polizei hat an der Grenze zu Tschechien einen Mann erschossen. Die Menschen im Euroraum horten immer mehr Bargeld. Das Wetter, Wolken, Sonne und teils heftige Gewitter, maximal 20 bis 29 Grad. Bei ihren Kontrollen an der Grenze zu Tschechien hat die Bundespolizei einen Mann erschossen. Beamte hatten den Wagen des Mannes gestern Nachmittag im oberfränkischen Schierding angehalten. Der Fahrer sei dann weggerannt und habe auf die Polizisten geschossen. Die erwiderten das Feuer und verletzten den Mann tödlich. Zu dessen Identität hat sich die Polizei noch nicht geäußert. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall. In Polen wird heute in einer Stichwahl ein neuer Präsident bestimmt. Dabei zeichnet sich laut den letzten Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Pro-Europäer Trzaskowski und dem Rechtsnationalisten Narowski ab. Bei den in Deutschland lebenden Polen ist das Interesse deutlich größer als bei der letzten Präsidentschaftswahl vor 5 Jahren. Diesmal hätten sich 115.000 polnische Staatsbürger für die Stimmabgabe registrieren lassen, berichten die Funke-Medien. Das entspricht einem Plus von rund 45.000 Wählern. Gewitter und starker Regen haben in Teilen Deutschlands zu vielen Feuerwehreinsätzen geführt. Allein in der Region Trier mussten die Einsatzkräfte in kürzester Zeit mehr als 40 Mal ausrücken, vor allem wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume. In Idar-Oberstein schlug ein Blitz in ein Haus ein. Die Bewohnerin kam mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus. In Baden-Württemberg waren vor allem die Kreise Neckar-Odenwald, Rhein-Neckar und Karlsruhe betroffen. Immer weniger Menschen zahlen bar, aber es ist immer mehr Bargeld im Umlauf. Die Bundesbank nennt das Phänomen Banknotenparadoxon. Simone Sarno aus unserer Nachrichtenredaktion mit Einzelheiten.
Die Europäische Zentralbank hat mitgeteilt, dass im März im Euroraum knapp 1,6 Billionen Euro in Scheinen und Münzen im Umlauf gewesen seien. Also knapp 300 Milliarden mehr als zu Beginn der Corona-Pandemie vor 5 Jahren. Die Bundesbank schätzt, dass die Menschen das Bargeld zu Hause horten, denn gleichzeitig würden immer mehr mit Karte oder digital zahlen. Eine Sprecherin